sagen wir mal, im Groben und Ganzen, was du jetzt so gemeint hast, ist, jede große Neuerung bringt große Veränderung. Doch manchmal steht einer großen Veränderung erstmal einer großen Zerstörung bevor. Oder ist das nicht immer so?
Der Spiritismus dagegen sagt, dass die Individualität eines Geistes oder Seele eben niemals verloren geht. Aber allein zu wissen, dass der Tod nicht das Ende bedeutet, ja, das ist mir einmal wichtig, dass der Tod nicht das Ende bedeutet, ist schon mal sehr beruhigend und nimmt einem den Stress.
Geistertaschenlampe, der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister.
Heute die Folge, die Einführung. Thema Spiritismus Special 1.
Willkommen allerseits im Podcast Geistertaschenlampe. Ich freue mich heute, meinen treuen Partner Toni zu begrüßen. Er ist mal wieder hier. Heute reden wir etwas intensiver über das Thema der Geister selbst.
Ja, hallo Nino und hallo an alle Zuhörer. Ich hoffe, dass wir heute all denen, die da mehr wissen wollten, auch wirklich mehr Einblick gewähren können. Und wie wir darüber denken.
Ja, das Thema ist also der Spiritismus. Der Inhalt heute, Reinkarnation, also Geschichte und Alternative des Spiritismus, Wissenschaft der Geister, also der materielle und geistige Einfluss dieser Wissenschaft. An dieser Stelle verweisen wir auch auf unsere Arbeitsmethode, nämlich der metaphysischen Deduktion. Wahrscheinlich hat sich der eine oder andere ein paar Fragen gestellt. Ja, okay, wie kommen die auf das, auf was basiert das Ganze, wie arbeiten die denn? Und deshalb ist es manchmal wichtig, einem zu sagen, du, guck mal, wir machen das so, der Elektriker hat zum Beispiel, keine Ahnung, der für ihn ist seine Arbeitsmethode, er bereitet immer alles vor, hat ein ja, technisches Hintergrundwissen, Engineering gelernt oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es bei uns eben die metaphysische Deduktion. Was ist das genau? Also das Wort metaphysisch, ja, kommt ja von der Metaphysik. Das Wort ist ein griechisches Wort und teilt sich auf in Meta, was eigentlich so viel heißt wie dahinter, also das Dahinterschauen hinter den Ursachen selbst. Und die Physik ist die Natur, also hinter der Natur. Ja, bedeutet, das ist etwas, was auch in der klassischen Philosophie angesiedelt ist und da tatsächlich auch studiert werden kann. Wir arbeiten also nach der metaphysischen Deduktion. Das zweite Wort, Deduktion, ist halt eben eine Methode der ja, theoretischen Denkweise, wo man eben alles Mögliche in Betracht zieht und dann die wahrscheinlichsten Dinge zusammenbringt und führt. Dann tut man halt eben über diese Deduktion das Ganze reduzieren auf das größtmöglich Wahrscheinliche. Und ja, das, was dann übrig bleibt, ist dann das, was wir annehmen und als das Wahrscheinlichste und Logischste annehmen. Das ist die metaphysische Deduktion unserer Arbeitsweise. Wir haben natürlich auch ein hehres Ziel. Ja, das ist das Help to find yourself. So lautet auch unser Slogan. Und diesen Slogan kann man natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf unsere Webseite geht, www.geistertaschenlampe.com, kann man das natürlich überall dort finden. So, jetzt haben wir ein bisschen erklärt, was wir so tun, wie wir es tun. Und ich freue mich jetzt heute auf unser erstes Special.
Genau. Dann leite ich das mal alles ein. Heute ist unser erstes Special, das wir in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal veröffentlichen oder launchen, je nachdem, wie man es nennen will. Die Vertiefung heute ist die Basis oder Thema der Basis der Spiritismus. Und je nach Folge oder je nach Special, das wir ausstrahlen, legen wir den Fokus auf einen speziellen Aspekt. Und heute ist der spezielle Aspekt der Spiritismus selbst. Und ja, und dann wollen wir mal loslegen, ja?
Genau, dann fangen wir mal wissenschaftlich an. Als erstes muss man sagen, dass der Spiritismus nicht mit Spiritualismus zu verwechseln ist. Besonders aus dem Englischen gibt es da Verwirrungsstiftendes. Denn Spiritism, wie es im Englischen heißt, wird oft für den eigentlichen lateinamerikanischen Espiritismo herangezogen. Da spielen auch Götter eine Rolle. Und es wird mit unendlichen Ritualen diese eher als, ja, sagen wir mal, so eine Art Religion praktiziert. Spiritualismus ist ein sehr allgemeines Wort und schildert eine Art Glauben an etwas Göttliches. Man ist Spiritualist, wenn man zum Beispiel religiös ist oder sich mit Fragen nach einer höheren Intelligenz oder einem Reich Gottes beschäftigt. Ja, dann kann man schon sagen, man ist ein Spiritualist. Ein Spiritist dagegen ist ganz spezifisch davon überzeugt, dass der Mensch mit dem körperlichen Tod nicht aufhört zu existieren. Also das ist eine ganz klare Sache. Ja. Er glaubt auch nicht an eine Art Schlaf, in der die Seele übergeht bis zu einem jüngsten Gericht oder so ähnliches, wie es beispielsweise bei Christen ist. Auch nicht, dass der Körper wieder auferstehen wird. Also der liegt da irgendwie jahrhundertelang in irgendeinem nassen, dunklen Grab und steht dann irgendwann mal auf.
Wenn, so ein Zombie oder
ja, nein, das gar nicht, weil er trennt ganz einfach Materie vom Geist. Der Spiritist glaubt an ein unmittelbares Weiterleben des Geistes, der jedem menschlichen Körper innewohnt. Er glaubt keinesfalls an Götter, sondern nur an einen einzigen Gott. Heilige spielen eine untergeordnete, eher geschichtliche Rolle und werden nicht als Heilige anerkannt, vielmehr als gute Seelen. Es gibt keine Kirche im Spiritismus noch Götzenverehrung. Man betet, ja, aber braucht dazu keinen speziellen Ort dafür. Also man muss nicht in eine Kirche, also es werden auch keine Kulte abgehalten. Man hat quasi Gott in seinem Herzen.
Die spiritistische Doktrin der Kardecianer, also den Anhängern des Kardecismus, sind die 5 Hauptwerke von Allan Kardec. Das ist ein Synonym, alias Hippolyte Léon Denisard Rivail, das ist ein richtiger Name. Und er hat diese 5 Hauptwerke rausgebracht, die heißen Das Buch der Geister, Das Buch der Medien, Das Evangelium im Lichte des Spiritismus, Der Himmel und die Hölle und Genesis. Auf diesen Büchern stützt sich der Spiritismus, den wir meinen und allgemein als Kardecismus bekannt wurde. Und das wichtigste Buch von Allan Kardec ist das Buch der Geister.
Ja, und man sollte vielleicht erwähnen, dass dieser Franzose Allan Kardec, also geboren 1804, gestorben 1869, als der erste bedeutende Theoretiker angesehen werden kann, der eine auf dem Spiritismus und auf den Glauben an die Reinkarnation basierende Art von religiöser Bewegung entfachte. Habe ich das nicht schön gesagt?
Wunderbar.
Jedenfalls, wie du bereits gesagt hast, heute Kardecismus genannt wird. Er war selbst kein Medium, also Mensch, der mit Geistern direkt kommunizieren kann. Aber während einer Seance so um 1855 bei dem Medium Madame de Planemons in Paris, als er eine seiner wissenschaftlichen Untersuchungen während einer Seance machte,
Seance, ja. Vielleicht sollte man mal das Wort irgendwie an dieser Stelle mal erklären. Eine Seance ist, für die Leute, die es nicht kennen, ist praktisch eine Sitzung oder ein Meeting, an dem Menschen teilnehmen. Ja? Und die versammeln sich dann meistens um einen Tisch. Und da gibt es verschiedene Praktiken, sei es Gläserrücken oder automatisches Schreiben und so weiter und so fort. Und die versuchen, Kontakt aufzunehmen mit der Welt der Geister.
Wenn man so will, mit den Verstorbenen, richtig? Jedenfalls war Allan Kardec am Anfang überzeugt, die Ursache für Klopfgeräusche oder sich spontan bewegende Gegenstände in wohlmöglich noch unbekannten Naturgesetzen finden zu können. Denn er kam an die ganze Sache ran als ein absolut trockener Wissenschaftler, der er auch tatsächlich war. Also er war wirklich berühmt dafür, dass wenn Allan Kardec irgendetwas sagt, dann hat es Hand und Fuß. Also es war damals, musste man sehr stark an Menschen glauben. Ja, man hat nichts anderes gehabt als den Ruf. Und er hatte den Ruf als jemand, der nur glaubt, was absolut tatsächlich auch ist. Und er dachte eigentlich, er ging an die Sache ran, um das Ganze aufzudecken. Während er also bei dem Medium in Paris damit beschäftigt war, zu untersuchen, ob vielleicht die Kundgebungen etwas mit Telekinese zu tun hätten, baten die Geister der Pariser Sitzung über Madame Plein-Armesson, ihn zu fragen, ob er der Sprecher der Toten werden wolle. Dies war seine Offenbarung. Man konnte sagen, der Startschuss. Ja, also man konnte das damals sagen, kann es auch jetzt natürlich noch sagen, für den damals modernen Spiritismus, der heute durchaus auch als klassischer Spiritismus angesehen werden darf.
Ja, und er unternahm ja auch viele Untersuchungen mit verschiedenen Medien an verschiedenen Orten. Aber Alan Kardec, im Endeffekt kam er immer zu dem gleichen Entschluss. Ja, es waren einfach keine Tricks dabei. Und selbst wenn es verborgene Tricks wären gewesen, waren die Kommunikationen von solch edler Natur, dass allein deshalb schon ein guter Grund wäre, darüber zu schreiben. So dachte Alan Kardec. Ja, und so kam es dann zu dem weltbekannten Buch der Geister, das aus 1019 Fragen und Antworten besteht. Auf jeden Fall wurde Alan Kardec, nur damit die Leute das wissen, auch von Napoleon Bonaparte zu philosophischen Gesprächen eingeladen und erhielt 1831 die Ehrenmedaille der Gelehrtengesellschaft von Arras für einen Aufsatz, in dem er verschiedene Unterrichtssysteme miteinander verglich. Er hatte bei Pestalozzi sogar noch persönlich gelernt. Rivail, so sein richtiger Name, nutzte das Pseudonym Kardec zu literarischen Arbeiten betreffend Spiritismus, um eine klare Trennung von seinen akademischen Aufgaben aufzuziehen. Er sprach auch mehrere Fremdsprachen und starb dann im Endeffekt am 31. März 1869 in Paris. Der Spiritismus heute, in so einem klassischen Sinne, hat circa, will nicht lügen, aber so 100 Millionen Anhänger weltweit.
Heute ist das öffentliche Interesse jedoch anders als damals im 19. Jahrhundert, als dieser salonfähig war. Ja, verschiedene Phänomene, wie etwa plötzlich auftretende Klopfgeräusche, angeblich übersinnliche Manifestationen wie Geistererscheinungen oder Personen, die behaupteten, Nachrichten aus dem Jenseits zu erhalten, waren an der Tagesordnung. Es galt lange als Vogue, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Die Fox-Schwestern, das ist auch etwas, das wirklich zu erwähnen, denn sie sorgten im 19. Jahrhundert in den USA für eine regelrechte spiritistische Welle. Tausende versuchten mittels Tischrücken oder sogenannten Gläserrücken, wie du vorher auch gesagt hast, Toni, auf diesen Ouija-Brettern, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich denke, so wird es ausgesprochen, ob in privaten Seancen oder öffentlichen Sitzungen mit Verstorbenen, Hinterbliebenen zu kommunizieren. Die Fox-Schwestern scheinen am Ende als Trickbetrüger aufgeflogen zu sein. Jedoch gab es auch viele, denen man nicht nachweisen konnte, ob ihre Kommunikationen aus dem Jenseits fake waren. Darunter ist sicherlich Andrew Jackson Davis zu erwähnen, der in Trance ein ganzes Buch schrieb namens The Principles of Nature und ganz erstaunliche hellseherische Fähigkeiten entwickelte. Er konnte Krankheiten diagnostizieren. Nach eigenen Angaben erhielt er die Informationen darüber, an welche Krankheit jetzt ein Patient zum Beispiel litt, die von Spitzenärzten aus dem Jenseits.
Ja, jetzt wirklich, dieser Andrew Jackson, der hat dann so in Trance ein ganzes Buch geschrieben.
Ja, ganz genau. Also hat er behauptet, das wurde jetzt nie widerlegt. Das Fantastische war, dass diese Heilungen aber tatsächlich stattgefunden haben. Und er sagte, er hat das halt von irgendwelchen Ärzten aus dem Jenseits. Das konnte nie widerlegt werden. Und das Positive blieb. Die Menschen waren da.
Abgefahren, ja, okay. Ja, da, also heute kennt man bestimmt ja auch noch jemanden, und zwar diesen Franz Anton Mesmer. Mhm. Und seiner sogenannten Methode, dieser Mesmerismus, der darin entstand, dass er über den Magnetismus sich zentral auf das medizinische Thema der Lebenssäfte drehte. Jedoch lag seine Methodik damals grundsätzlich im Bereich des Fantastischen und somit passend zum Okkultismus. Ja. Der Spiritismus ist in dieser Zeit vom 18. und 19. Jahrhundert in die Sparte des Okkultismus gelangt und später in den Bereich der Esoterik zu verstauben.
Richtig. In Deutschland gab es keinen so großen Wirbel wie in anderen Ländern um den Spiritismus. Gleichwohl sich langsam auch deutsche Wissenschaftler begeistern ließen, wie etwa der Astrophysiker Carl Friedrich Zöllner oder der Mediziner Gustav Theodor Fechner, der als Gründer der Psychophysik gilt. Beide Wissenschaftler hatten jedoch mit teilweise heftiger Kritik aus anderen Lehrstühlen zu kämpfen. Ja, so geht's ja auch heute manchen. Eben, ja, weil einige Scharlatane, ja, ist halt so, die gab's halt früher in diesem Bereich, auch heute ja, natürlich auch, ja, mit der neuen Salonunterhaltung natürlich Geld machen konnten und hatten das nicht nur gerochen, sondern sie taten das und da gab's reihenweise welche und es hat natürlich der Bewegung komplett geschadet. Im Wort Okkultismus steckt das lateinische Wort Occultus, was verborgen bedeutet. Im Wort Esoterik ist es ähnlich. Im Altgriechischen steht Esoterikos für geheimes oder verborgenes Wissen. Da stand dann nur einen inneren Zirkel von Eingeweihten zur Verfügung. Deshalb hat man gesagt, okay, dieses Wissen ist nicht für alle. Warum auch immer, du weißt ja, Wissen ist Macht, die will man nicht teilen. Da kann man damit die Unwissenden besser leiten. Somit sind die Begriffe gar nicht so schlecht. Jedoch, also ich meine jetzt Esoterik und Okkultismus wären von Prinzip her, von der Bedeutung her nicht schlecht. Ja, jedoch haften an solchen Begriffen, die eben etwas Verborgenes oder Geheimes andeuten, außer der Faszination natürlich von manchen Begriffen, auch die Geringschätzung anderer, die das Ganze als Teufelszeug oder schlicht als Unfug einfach verschmähen.
Ja, das ist ein interessantes Hintergrundwissen über die ganze Entstehungsphase. Aber ich denke mal, dass man muss wissen, dass der Spiritismus nicht überall auf der Welt eins zu eins sich gleicht. Ja. Da gibt es schon feine und auch manchmal richtig grobe Unterschiede. Was würdest du sagen, Nino? Ist das eher die Art, wie man dann den Spiritismus studiert oder wie man daraus das ritualisiert oder hat das irgendwas mit der Geschichte der jeweiligen Nationalitäten zu tun? Sag du mir mal, was sind die Unterschiede in der Interpretation der Lehre?
Ja, du meinst also praktisch, ob das eher so ein kultureller Hintergrund hat, genau, ja. Oder eben irgendwie, ja, weil man halt irgendwelche Rituale gewohnt hat, genau, und hat das ja da reingemischt. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also im Endeffekt ist es ein wenig von allem. In Brasilien, wo der Spiritismus am häufigsten vertreten ist, mittlerweile ist die Verbindung mit afro-brasilianischen Religionen, wie zum Beispiel Umbanda und Candomblé sehr populär geworden dort. Ja. Also so, dass der Katechismus nicht mehr in seiner klassischen Form, den wo wir jetzt gerade meinen, worüber wir reden, sondern es sind halt eben in Brasilien ganz speziell diese Einflüsse ja, hineingekommen. Und das ist ja so, sondern, wie soll ich sagen, du hast ja vorher gesagt Kultur, oder? Kultur, ob das kulturelle Hintergründe
genau,
hat.
Genau, oder ob es wirklich so rituelle Dinge hat.
Ah, okay. Also jetzt, ich kann nochmal ein anderes Beispiel geben. Für uns Europäer, ja, für uns Europäer ist es befremdlich, wenn man jetzt so viele verschiedene Rituale reintut. Keine Ahnung, ich muss jetzt da irgendeine Holzpuppe da hinstellen, dann irgendwie den Rosenkranz, der muss unbedingt da an der Decke sein und was weiß ich, diese ganzen Bildchen.
Diese ganzen Sachen da, ja.
Sowas wirkt für einen Europäer erstmal normalerweise befremdlich. Gell? Vielleicht in den Südländern ja auch wieder ein bisschen anders, aber sagen wir mal im Groben, schon. Gell? Ich spreche nicht unbedingt von Voodoo-Praktiken oder Tieropfern, wenn ich jetzt da über Brasilien oder anderen karibischen Ländern rede, aber mit den integrierten Glaubenssystemen, die ursprünglich von eben afrikanischen Bantu-Sklaven stammen, gefärbt, ja, mit sowohl christlich-katholischen, indigenen, kabbalistischen als auch hinduistischen bzw. buddhistischen Werten und Riten natürlich, wie das Blumenopfer zum Beispiel, an eine Meeresgöttin oder an die heilige Maria. Das sind ja alles Sachen, die sind in diesen Kulturen für uns unbekannt, aber bei diesen Kulturen Jahrhunderte alt und haben einfach eine Tradition. Ja, da haben sie solche, also als moderner Spiritismus bezeichnete Wege gekreuzt, doch eben sehr vom trockenen und sehr nüchternen Spiritismus nach Kardec speziell jetzt einfach unterschieden. Ja, da ist, sagen wir mal, einfach gesagt, Farbe hineingekommen. Trotz allem, mit den Jahren hat es natürlich auch ganz schön eine Veränderung gebracht, so dass man halt sagen muss, dass das eben nicht der klassische Spiritismus an sich ist. In Frankreich, Spanien und Italien ist der Katechismus im klassischen Stil aber am weitesten in Europa verbreitet noch heute.
Und in Amerika und England, da sind ja so aktuell mit so Netflix-Staffeln, worin Medien so sich mit Verstorbenen unterhalten und den Hinterbliebenen und gerade so Hinterbliebenen zum Weinen dann bringen, gerade mal so ein Paradebeispiel, oder? Für die immer noch starke Anziehungskraft des Wunsches, mit Toten zu sprechen und gleichzeitig Geld aus dieser Technik zu machen. Oder
ja, siehst du das anders? Nein, sehe ich genauso. Ja, ja, weil also mir gefällt es gar nicht, wenn da die Kamera immer näher ans Gesicht kommt und dann auf das Auge schaut, ja, und genau, dann dir die Träne auch noch, ja, vergrößert. Das mag ich eigentlich nicht. Das sind mit Gefühlen der Menschen zu spielen, also wenn diese Tränen echt sind. Gell? Aber ja, diese Staffeln und so habe ich auch einige gesehen, ob das jetzt Netflix oder Amazon, was auch immer, keine Ahnung, wir machen ja eh für niemand hier Werbung. Aber da gibt es tatsächlich diese Medien, und wenn du das schon sagst, Medien, das ist dann meistens so, ja, da geht es wirklich in die Richtung, ja, was, ich wollte meinem verstorbenen Opa noch gerne sagen, wie sehr ich ihn liebe und so. Und so kennt man vielleicht dann noch diese Spiritismusgeschichte heute, ja, und dann denkt man, das wäre der moderne Spiritismus, aber nichts da, ja, überhaupt nichts, sondern das ist halt wieder so ein bisschen eine Geldmacherei, und da weiß ich nicht, ob das da was dran ist oder nicht. Mich will ich ja gar nicht behaupten, vielleicht stimmt ja das, dass dieses Medium tatsächlich Kontakt hat oder nicht, aber darum geht es gar nicht, ständig jetzt mit den irgendwelchen Toten reden zu müssen. Warum ist der Spiritismus oder die Reinkarnationslehre der Geister, ich spreche bewusst nicht von der Lehre des Buddhismus oder Hinduismus, wenn ich Reinkarnationslehre sage, also warum ist der Spiritismus nicht größer als mit etwa einer 100 Millionen Anhänger, wie er heute ist? Bis heute hätte es doch schon viel mehr sein müssen, könnte man sich dort da fragen, oder? Ja, da die Lehre auf äußerst logische Weise Antworten liefert, die andere sehr unzufriedenstellend beantworten. Ja, das ist doch mal eine Frage, Toni, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also ich persönlich glaube, dass diese ganzen Schausteller-Shows, die es da so gibt, ja, mit den, weiß Gott, angeblichen Medien, die da in irgendwelchen Geldnöten stecken, viele Scharlatane drunter sind und die viel dazu beigetragen haben, dass der Spiritismus zu einer Art, sag ich mal, Zirkusattraktion herabgestuft wurde, ja.
Ja, Roland Rebel, wenn man heute in Buch, ja, wenn man in Buchhandlungen, gell, also stell dir mal vor, man geht heute in Buchhandlungen, also ganz ehrlich, ich war in Buchhandlungen und habe das wirklich nachgeschaut, was ich jetzt da gerade sage, und habe mir gedacht, wo finde ich Bücher über den Spiritismus? Gibt es die erstmal überhaupt? Ja, weil bestellen ist immer so eine Sache, aber ich will gucken, wie sieht es so im echten Leben aus? Habe ich da geschaut, ja, wo finde ich die? Unter Esoterik, wenn überhaupt, gell, auch keine massenweise, aber wenn, dann unter Esoterik. Und kein ernstzunehmender Wissenschaftler, Toni, untersucht etwas aus solchen Bereichen. Ja, das kann ich dir versichern. Aber auch die relativ junge Zeitdauer dieser Bewegung seit dem Auftritt des Katechismus selbst scheint der Grund für die noch relativ geringe Verbreitung zu sein. Ja, ich meine, so in der Weltgeschichte sind ja 100 Jahre nicht viel. Ja. Das aber, wie gesagt, mit 100 Millionen Anhänger nun mal auch nicht gerade zu verachten ist, muss man ja auch sagen. Die Geister selbst sagen ja, dass der Spiritismus die neue Realität wird und Hand in Hand eingehen wird, einhergehen wird mit einem signifikanten Weltensprung, dem wir anscheinend als Menschheit bevorstehen. Aber zeitlich lässt sich das auch nicht wirklich in irgendein Datum fassen. Ja, wie viele sagen, ja, 2025,
vergiss es, ja.
Ja, kommt das und jetzt aber und morgen und was weiß ich was. Ja, und ich denke halt, die Zeit ist sehr ein dehnbares, wie soll ich sagen?
Dehnbare Messung, oder? Oder wie meinst du das?
Ja, ja.
Die Zeit ist einfach sehr dehnbar. Ja. Das kann kurz sein, kann lang sein, das kann Jahrhunderte dauern oder Jahrtausende. Ja.
Über die Zeit kann man zeitlos lang reden. Ja,
ja.
Ja, es ist auch, ja, genau, jetzt fällt es mir endlich ein, eine Dimension.
Eine,
ja,
Dimension.
Gehört, okay, ja, zu den vier Dimensionen. Auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ich denke, dass man überall auf der Welt Veränderungen sehen kann. Ich meine, nicht nur in der materiellen Hinsicht, sondern vielmehr in der intellektuellen, also im Geistigen, ja. Fast alles wird in Frage gestellt. Ja, das würde ich mal einfach mal so als Statement. Heute wird wirklich fast alles in Frage gestellt.
Das ist ja schon Mode geworden, ja.
Ja, genau. Nichts ist wirklich sicher, wenn auch in manchmal völlig konträrer Form. Die einen fordern zum Teil absurde Gesetzesänderungen, die man eigentlich nur in einer moralisch viel fortgeschrittenen Welt einhalten könnte, während die anderen konservativ schützend und rückbesinnend plötzlich die Familie als oberstes Schutzobjekt wiederentdeckt haben wollen, koste es, was es wolle, aber eigentlich auch wieder was ganz anderes meinen. Es scheint an vielen Stellen auf unserer Erde zu brennen, nicht nur physisch. Heilsbringer an jedem Wegesrand und Unheilvorhersager auf jedem Podest, ja, wohin man schaut. Irgendwie riecht das für mich insgesamt schon nach Umwälzung und Neubeginn.
Okay, also sagen wir mal im Groben und Ganzen, was du jetzt so gemeint hast, ist, jede große Neuerung bringt große Veränderung. Doch manchmal steht einer großen Veränderung erstmal einer großen Zerstörung bevor. Oder ist das nicht immer so?
Ja, manchmal geht die Veränderung aber auch mit minimalem Schaden glimpflich durch. Ja, es liegt immer an uns. Wenn wir uns adäquat an einem bevorstehenden Ereignis anpassen und vorbereiten, da sind wir wieder bei der metaphysischen Deduktion, wie wir auf sowas kommen. Ja, wir wissen, dass wenn der Mensch sich eben auf eine bevorstehende Sache, auf ein großes Ereignis, wo er weiß, hey, hoppla, da passiert was, und er sich dann adäquat vorbereitet, ja, und die richtigen Schlüsse zieht und das Richtige tut, dann kann das Ganze auch abgeschwächt werden, ja. Oder noch besser, wenn man richtig handelt, dann muss es eben nicht zu großem Schaden kommen.
Soweit, so gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt befassen wir uns mal mit einer mit der alternativen oder einer ähnlichen Überzeugung zum klassischen Spiritismus. Ich werfe mal den Aspekt ein, wo eine Meinung dieser Spiritualität zwar an die Wiedergeburt glaubt, aber dass am Ende bei Erreichen der Vollkommenheit wir alle uns am Ende in Gott verlieren werden.
Diese Überzeugung, die nennt man Pantheismus. Du beziehst dich auf den, gell?
Ja, genau.
Ja, dieser Glauben denkt, dass die Seele in ein großes Ganzes eintauchen wird, um sich quasi in Gott zu verlieren am Ende dann, ja, wenn wir sterben. Der Spiritismus dagegen sagt, dass die Individualität eines Geistes oder Seele eben niemals verloren geht.
Ah, okay. Also ich verstehe, wir bleiben immer wir, auch wenn wir uns natürlich stets weiterentwickeln. Also immer mehr lernen und somit uns der Vollkommenheit nähern. Lassen wir mal die Vollkommenheit mal beiseite, denn dann müssten wir eine eigene Folge darüber ausmachen. Ja? Du sagtest eben Geist und im gleichen Atemzug Seele. Ich denke, diesen Unterschied, wenn es ihn gibt, müssen wir erläutern.
Gut beobachtet, ja. Also es ist wie so oft eine Anschauungssache, okay? Alles Starre hat im Spiritismus erstmal nichts verloren, Gott sei Dank, weil das ist genau meine Philosophie. Starrsinn und, weißt du, diese dogmatische Sachen, so muss es sein, hinterfrag nicht, so ist es und sei ruhig, das ist wirklich nicht mein Ding. Also wer meint, dass der Geist, das ist was, die entsprechende Areale im Gehirn anstößt, also anschubst, ja, mit elektromagnetischen Impulsen irgendetwas übermittelt, ja, damit die Emotionen dann im Menschen ausgelöst werden, der glaubt auch, dass das Gehirn die Wohnung des Geistes ist. Also auch alle sogenannten Geisteswissenschaften bedienen sich dem Wort Geist ohne, wichtig, ja, das muss ich jetzt wiederholen, ohne dabei zu meinen, wenigstens ohne direkt vorauszusetzen, dass es einen Geist im Körper wirklich gäbe. Ja? Dass der zum Beispiel unabhängig vom Körper nach dem Tod weiter existieren würde.
Das ist so, wie man es aus den Filmen kennt, so ein Geist, so ein Weiser, der dann so umherschwirrt. Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, ich habe gesagt, die Geisteswissenschaften, ja, und werf da alle in einen Kübel, das macht man ja eigentlich nicht, ja. Weil es gibt ja hervorragende Geisteswissenschaftler. Mir fällt jetzt gerade einfach nur Albert Einstein ein, der hat an Gott geglaubt, das war gar kein Thema. Also es gibt viele, die an Gott glauben, aber so das Bild kann man ja sagen, der typische Professor mit dem weißen Kittel und der Brille und so, der glaubt ja einfach nur das, was er sieht, sagt er dann, nee, das ist alles Humbug und so. Mhm. Und dann erklären sich das Ganze immer in der Materie, immer schneiden sie es noch kleiner in den Molekül hinein und das ist wegen dem, der Synapse und der Strom wird da und da. Aber wer das alles ansteuert, das lassen sie, blenden sie meistens aus. Aber machen wir mal weiter. Für all diese, also was ich gerade beschrieben habe, ist es besser, das Wort Seele zu benutzen. Ja, weil die sehen dann unter dem Geist eben diese Energiegeschichte, ohne irgendwie dem Gefühl da drin, ja, also worum es eigentlich geht. Und dann müsste man sagen, gut, wenn ihr dann sagt, dass das der Geist ist, dann muss man das Wort Seele benutzen, um deutlich zu machen, dass es eine dritte Entität gibt, die in einem Menschen nämlich eintritt und wieder austritt nach dem Leben. Also dieses Geburt und Tod.
Ja. Ja. Also folgerichtig ist der Umkehrschluss der, dass wenn man an die Reinkarnationslehre glaubt, dann das Wort Geist genügt. Oder?
Ja, ganz genau. Ah,
denn wenn man sich, man stellt sich ja auch die Frage, wenn man sich bloß die unspezifische Frage stellt, Energie, also die Energieform vorstellt, wäre das dann einfach nur nicht mehr als eine vernunftbegabte Energie.
Ja, also wenn man jetzt die Energieform sich als eine einfache Energieform vorstellt und sonst nichts, dann ist es eben unvernünftig. Das wäre eine unvernünftige Energie. Wenn man sie sich aber vorstellt als eine vernünftige Energie, also eine vernunftbegabte Energie, dann ist es ein Geist und man braucht dann Seele nicht mehr sagen.
Also eine wesenhafte Intelligenzform wäre gleich Geist.
Perfetto. Ja. Eine andere Alternative zum Spiritismus, wir bleiben bei alternativen Überzeugungen, wäre der Buddhismus.
Ja. Aha. Moment mal, ich möchte noch kurz ein Beispiel für nicht artverwandt hinzufügen. Sonst riskieren wir, dass uns jemand vielleicht nicht ganz folgen könnte. Atheismus ist zum Beispiel so gar nicht mit dem Spiritismus ähnlich. Es gibt so gut wie nichts, was irgendwie vereinbar wäre mit unserer Überzeugung.
Richtig, nichts.
Die Überzeugung der Atheisten ist vor allem, dass sie an nichts glauben. Ja? Es kann laut ihnen keine übergeordnete Macht geben, aus der wir alle hervorgegangen sind oder wären. Aus meiner Sicht ist das ein Mangel an Demut. Ja? Solche Menschen können schlicht nicht akzeptieren, dass es etwas Intelligenteres als sie selbst gibt. Eine höhere Macht, eine Form. Ja? Und auch das alles dem Zufall zuzuschreiben, wäre oder steht im völligen Gegensatz zum Spiritismus, der dem Gesetz der Kausalität folgt. Also keine Wirkung ohne Ursache.
Ganz vorzüglich erklärt, Toni. Also wir sprechen jetzt mal über die Reinkarnation, wie bei uns im Spiritismus, nur aus dem Lichte des Buddhismus. Also nun, wenn wir da jetzt zurück reingehen und sagen, wir sind ja ein bisschen beim Vergleichen, wir wollen jetzt auch den Zuhörern und sagen, du, es gibt ja nicht nur einen einzigen Art von Reinkarnation oder Glauben oder These, Denken, wie auch immer. Jetzt beschäftigen wir uns also mal ein bisschen mit dem Buddhismus und vergleichen den. Ja? Außer, dass der Buddhismus haufenweise starre Rituale in sich trägt, wo wir ja schon gesagt haben, was wir davon halten, aber auch der Spiritismus, und ab einem gewissen Punkt in seiner Lehre sich unserer Meinung nach in tausend Labyrinthen verliert, wirklich sehr komplizierte Gedankenkonstrukte, die da aufgestellt werden. Und ich meine, wir sagen das nicht, weil wir es irgendwie Wikipedia mal kurz reingelesen haben, reingestudiert haben, sondern also ich habe mir wirklich vom Dalai Lama Sachen, also die Dinge, so wie ich auch Tora oder
Koran
und natürlich die Bibel mir richtig, ich will jetzt nicht sagen studieren, das klingt so blöd, aber halt, das ist ja eigentlich auch studieren, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, und für mich natürlich, gell, ich kann ja nicht sagen, Jungs, so ist es da draußen, gell? Ja, es gibt ja natürlich Millionen Buddhisten.
Wir vertreten ja unsere Meinung, ja.
Ja, und es ist ja völlig in Ordnung. Buddhismus ist ja eine tolle Religion, gut, gell? Ja, muss man mal sagen. Ich sage ja nur, dass für mich eben das zu kompliziert ist. Es
hat ein paar viele starre Elemente auch drin.
Ja. Genau, und wir sind ja nur beim Vergleichen. Mhm. Wissenschaftlich keine Gefühle, keine Meinungen oder sonst was, sondern im Vergleich zum Spiritismus ist es sehr kompliziert, was der Spiritismus überhaupt nicht ist. Also man liest und man versteht es und dann kann man natürlich sagen, Maginet oder Magi, aber der ist halt schlicht einfach. Also hat der Buddhismus natürlich viele Ähnlichkeiten, ja. Also außerdem hat er natürlich viele Ähnlichkeiten, so wie etwa den Respekt vor jeglicher Kreatur und allem, was existiert. Das Wirken im Kleinen spiegelt das Wirken im Großen. Und auch die starke Ausrichtung der Liebe ist sehr nahe am Spiritismus. Aber vor allem ist es wohl der Glaube an die Reinkarnation selbst, der eine starke Verbindung zum Spiritismus eben herleiten lässt. Der wichtigste Unterschied ist jedoch auch gravierend. Ja? Der Spiritismus lehnt ganz entschieden die Wiedergeburt als Tier ab. Das wäre eben...
Das gibt es beim Buddhismus, ja, dass man da auch reinkarnieren kann, wieder... in ein Tier, ja.
Genau, du weißt ja, du kennst ja das, ja, die treten auf keinen Regenwurm, so, ja, tun den weg auf die Seite, wenn die da irgendwie bauen. Ist ja auch alles super, ja, Respekt und alles, aber sie aus Hintergrund auch, weil da könnte ja, keine Ahnung, der Onkel da drin stecken.
Reinkarniert werden, ja, in einen kleinen Wurm.
Genau, also wir treten auch nicht auf einen Wurm, würden ihn auch wegtun, aber nicht, weil wir glauben, da wäre ein Onkel drin, sondern einfach, weil wir den respektieren, den Wurm, weil er halt einfach ein Stück des Lebens ist.
Okay.
Ja, ich meine, ich muss lachen, aber das ist schon ernst gemeint.
Ja klar, logisch.
Ja.
Okay, wir können jetzt natürlich auch nicht alle Religionen vergleichen. Ja. Auf jeden Fall haben wir kurz noch gesagt, dass der Spiritismus sich in den Weltreligionen einig darüber ist, dass es eigentlich nur einen Gott gibt. Aber das hattest du ja bereits in der Eingangserklärung ja schon gesagt, ja. Und in Bezug auf den Vergleich mit dem Espiritismo, hast du es ja schon erwähnt, gell? Da ist ja diese Abwandlung der Geistesbefragenden.
Yes.
Denn das versteht man auch unter Spiritismus mit seinen sogenannten Medien. Jedoch ist im Espiritismo die Geisterbefragung stark rituell und eher mystisch. Ja, fast schon wirklich okkultisch aufgebaut. Ja. Also im namensverwandten Espiritismo spielen ja häufig auch Götter eine große Rolle. Und dies ist wohl auch als die Abwandlung von dem heiligen Kult aus dem Christentum anzurechnen. Dass über karibische Einflüsse in diese Überzeugung, die überwiegend im lateinamerikanischen Kontinent angesiedelt ist, natürlich auch eingewandert. Ja,
ja, okay. Mal abgesehen von den vielen Abzweigungen, die die Geisterlehre auf unserem Planeten mit sich gebracht hat, lass uns mal zusammenfassen. Da die Uhr heute tickt, Toni, ja, oder? Oder
ja,
nicht?
Leider, die Uhr tickt immer.
Ja, so ist es.
Unser ganzes Leben.
Kann man also sagen, dass der Spiritismus im klassischen Stil oder eben als Wiedergeburtslehre, wie auch immer, nach den Geistern selbst, eine Art Vorbereitung sein könnte? Abgesehen von der ganzen Show außenrum, ja, sagen wir mal, reduzieren wir das Ganze einfach mal. Alleine darauf, dass man Geisterkommunikationen als globale Realität ansehen würde. Stellen wir uns das vor, dass die gesamte Menschheit sagen würde, okay, ich will ja nicht Scheiß sagen. Jetzt habe ich es aber genau. Aber stellen wir nur mal vor, ja, die ganze Welt würde sagen, okay, es ist so, es gibt tatsächlich eine Reinkarnation, okay? Ohne jetzt buddhistisch, nicht buddhistisch oder spiritistisch, nicht buddhistisch. Es gibt einfach eine Reinkarnation an sich. Ich denke, dass das alleine also eine unwahrscheinliche Änderung bringen würde. Könnte das alleine eine große Veränderung einleiten? Das weiß ich nicht. Was sagst du dazu?
100%ig bestimmt, wenn das, das jeder glauben würde oder auch nur mal nachforschen würde, würde es auf jeden Fall eine Riesenveränderung mit sich bringen.
Denke ich auch.
Auf jeden Fall, nun, ich mag mal generell nichts, was man irgendwie so vorhersagen möchte, weil ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass wenn man sich an den Spiritismus heranwagt, dass man das auch wirklich mit einem Spirit eines Wissenschaftlers tun sollte. Ja. Kann man auch davon, also wenn man auch davon ausgehen kann, dass sein Leben sich dahingehend verändern würde, wird das einerseits der nötige Abstand zur eigenen Inkarnationssituation, also das aktuelle Leben, hergestellt wird.
Also du meinst, ob das eine logische Konsequenz davon ist?
Ja, genau.
Aha, okay. Ja, also wer versteht, dass sein Haus, seine Frau oder Mann, ist ja egal, ist der Job, das Vermögen, ja selbst die Sicherheit nur situationsbedingt ist, ja, also im einmaligen aktuellen Leben, also nur eine Aufgabe in sich trägt, die in jedem neuen Leben...
Du meinst damit in jeder Wiedergeburt?
Ja, richtig. Ja. Ganz genau, ganz genau. In jeder Wiedergeburt eine andere Situation ist, der versteht auch, dass Besitzansprüche sinnlos sind, ja, und nur Leid verursachen. Das ist doch klar. Also wenn du Besitzansprüche auf alles Mögliche, das ist mein Haus, ich will es nicht verlieren, bist traurig, meine Steine habe ich mit meinen Händen gelegt und so weiter.
Hamburg-Mannheimer, mein Haus, mein Auto. Ja.
Genau, am Endeffekt bringt das nur Leid. Gell? Das ist wieder so etwas, was eigentlich vom Buddhismus auch sehr, sehr oben steht, das mit dem Leid loszuwerden oder es zu verstehen. Damit ist auch die Verbindung mit allem, was ist, dann klar. Ja? Gott hat uns unser aller Haus mit vielen Wohnungen und Lernplätzen gegeben. Und das ist eben die Erde. Ja, kannst du dir denken, kannst du dir vorstellen, wie eine Schule, wo ganz viele Klassenzimmer hat, bis zur Grundschule runter, sogar bis zum Kindergarten, wenn du willst. Ja, jedes Tier und jede Pflanze und jeder Stein, sowie natürlich jeder Mensch, sind verbunden und gehören zusammen. Ja, schade ich einem Teil von denen, was ich gerade aufgezählt habe, so schade ich auch mir. Verstehe ich das, behandle ich eben alles gut. Ist doch klar.
Tja, so einfach ist das eigentlich. Versteht man das nicht, dann wird so viel kaputt gehen, dass es jeder merkt. Und dann wird man einfach das Richtige tun müssen, um nicht unterzugehen.
Ja, wie heißt es das so schön? Ich weiß nicht, ob ich das richtig zitiere, aber so, tue deinem Nächsten nicht das an, was du nicht willst. Dir angetan werden soll, gell?
Ja,
ist doch eigentlich auch ziemlich einfach. Ich hau mir ja auch keinen Nagel durch die Hand durch, und warum soll ich es dann jemand anders antun?
Ja, klar.
Das gibt keine Rechtfertigung dafür, dass ich irgendjemand etwas antue, wenn ich es doch selber auch nicht will. Also normalerweise, sagen wir mal, in 99...
auch nichts Negatives, ja.
Ja, ich sage jetzt mal, immer zur Rettung wissenschaftlich 99%. Man weiß ja nie, wer in dein Haus kommt und deiner Familie was antun will. Da musst du dich natürlich verteidigen und da passiert vielleicht mal was. Aber in 99% der Fälle. Also ich hoffe nicht, dass es so weit kommen muss, bis es auch den letzten Machthungrigen klar wird, ja, was wir da sagen. Also nicht, weil wir das sagen, ich meine diese allgemeine, wo ja jeder weiß. Ja, das weiß ich wirklich nicht, wie lange das noch dauert. Aber allein zu wissen, dass der Tod nicht das Ende bedeutet, ja, das ist mir einmal wichtig, dass der Tod nicht das Ende bedeutet, ist schon mal sehr beruhigend und nimmt einem den Stress.
So wichtig. Der Tod ist nicht das Ende. Nach dem Tod geht es meistens weiter. Ja, auf jeden Fall gibt es auch ein altes indianisches Sprichwort. Ja, das wollte ich jetzt mal kurz zitieren. Das besagt, das Leben ist der Schlaf und der Tod ist das Erwachen.
Wow. In diesem Sinne beenden wir hier die erste Folge der Geistertaschenlampe Special. In der nächsten Folge können wir in einzelne Teilbereiche detaillierter immer weiter eintauchen und so weiter.
Und so weiter. Zum Beispiel in Fragen wie, welche verschiedenen Medien gibt es da und wie arbeiten diese in der Kommunikation mit dem Reich der Geister und so weiter und so fort. Ja,
ja, oder wie werden Verfehlungen, also Sünden nach dem Tod gesühnt? Warum wäre ein einziges Leben nicht gerecht?
Absolut spannend wäre meiner Ansicht nach zum Beispiel auch das, eine Extra-Folge über den Garten Eden und die Lüge mit dem Apfel. Das wäre einfach eine absolut tolle Geschichte, auch mit der Schlange aus der Sicht der Geister.
Ach okay, du hast Apfel gesagt, ich habe Affe verstanden.
nein, die Lüge mit dem Apfel.
Die Lüge mit dem Apfel, ja, das stimmt, das ist wirklich Hammer. Aha, da ist er pünktlich mal wieder, der Geisterflash. Auch in den Specials der Geistertaschenlampe gibt es nämlich den Geisterflash, also die Stimme der Geister, die dann ein Thema beleuchtet. Bloß diesmal ist es kein Thema, sondern es ist eben das Ganze an sich, diese spiritistische Geschichte, die wir ein bisschen näher gebracht haben, wo beleuchtet er. Da bin ich gespannt, was der sagt.
Also der Unterschied zu den Regelfolgen des Podcasts ist das hier in den Goodies oder Specials, wie man nennen will, der Geistertaschenlampe, das nicht ein Thema beleuchtet, sondern es gibt immer ein Zitat aus dem echten Buch der Geister, sozusagen ein echtes Geisterzitat.
Allan Kardec fragt, was ist der Zweck der Inkarnation der Geister?
Gott will die Geister dadurch zur Vollendung führen. Für die einen ist sie Sendung, für die anderen wieder Sühne. Um aber zur Vollendung zu gelangen, müssen sie alle die Wechselfälle der leiblichen Existenz durchmachen. Hierin liegt die Sühne. Durch die Inkarnation soll der Geist auch befähigt werden, für seinen Teil am Schöpfungswerk beizutragen. Zu diesem Zweck nimmt er auf jeder Welt eine zum Stoff derselben stimmende Ausrüstung an, um dort die Befehle Gottes auszuführen. So schreitet er selbst fort, während er zum allgemeinen Fortschritt beiträgt.
Das erinnert stark an einen Auszug aus dem Buch Die Geisterthese, Stimme der Geister Nummer 132. Kann man auch gerne nachschauen unter www.geistertaschenlampe.com.
Wohl wahr. Und mit dieser Erkenntnis ist es Zeit, von der ersten Special-Folge aus zu unterbrechen oder zu Ende zu gehen, simpel gesagt, uns zu verabschieden. Falls ihr über ein bestimmtes Thema mehr erfahren wollt oder aus einer anderen Regelfolge heraus gerne einen zweiten Teil wünscht, weil zum Beispiel das euch interessiert hat und ihr sagt, oh, das war mir zu wenig, ich will ein bisschen mehr wissen oder aus was auch immer für Gründe, dann lasst einfach eure Kommentare unten stehen, sagt uns Bescheid, wir lesen alles und versuchen dann, auch jeden Wunsch zu erfüllen, soweit es in unserer Macht steht.
Ja, richtig gesagt, Nino, schreibt ruhig eure Kommentare rein. Wir lesen die gerne durch und schauen wir dann, was wir da weitermachen. Auf jeden Fall auch von mir entspannte Tage und ruhige Nächte an alle. Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao. Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese, das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer, also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. Achtung, Achtung! Die nächste Folge wird bombastisch. Niemand weniger als Andreas Winter spricht mit uns über die Geistertaschenlampe zu euch. In der Szene ist der Diplompädagoge Andreas Winter durch sein Coaching-Institut in Iserlohn und Rosenheim als Ikone der ursachenbezogenen Analytik bekannt. Er hat über 20 Bücher geschrieben. Und einige davon sind Bestseller wie das Buch, das unseren Speaker nach 30 Jahren Zigarettenrauchens zu einem Gelegenheitsraucher gemacht hat. Also verpasse auf gar keinen Fall die Folge Zauber der Tiefenpsychologie mit dem Thema Entscheidungen. Bei uns im Podcast Geistertaschenlampe, der Frequenz der Geister.